Unermüdlich. Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung.
Hier ist er wieder, der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung. Wir möchten Sie auf diesem Weg informieren über unsere Arbeit. Wir möchten Ihnen Menschen vorstellen, die auf besondere Art und Weise Engagement zeigen. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das zeigen ein paar junge Leute. Wir sprechen mit jungen Menschen, die auf sportliche Art Spenden gesammelt haben. Und wir wollen aufklären darüber, wie sich die Forschung weiterentwickelt hat und wie Ärzte und Wissenschaftler in ganz Deutschland und darüber hinaus fieberhaft forschen, um das Ziel des großartigen José Carreras Wirklichkeit werden zu lassen. Außerdem stelle ich Ihnen heute vor die neue Moderatorin der José Carreras Gala 2023 am 14. Dezember. Sie ist eine wunderbare Kollegin und einer langjährigen Unterstützerin der José Carreras Leukämie Stiftung. Sie ist Botschafterin, hat uns in der großen Gala schon als Reporterin und Telefonistin unterstützt. Und im Dezember bekommt sie eine neue Aufgabe. Ich freue mich, ihr kennt sie alle aus dem Fernsehen. Ich freue mich auf Stefanie Müller-Spira. Hallo.
Hallo.
Stefanie, dann sag doch mal selber, was wir alle gemeinsam im Dezember vorhaben.
Ja, das ist total was Verrücktes. Für mich eine riesengroße Ehre. Manchmal glaube ich es noch gar nicht. Ich darf tatsächlich die Carreras Gala in diesem Jahr moderieren, zusammen mit Sven Lorich, und werde mir größte Mühe geben.
Ich bin überzeugt, du wirst das wunderbar machen. Wie gesagt, du warst auch schon als Reporterin unterwegs. Jetzt aber mal die Frage an dich. Wenn man sein Gesicht ins Fernsehen hält wie du, dann kommen ja viele auf einen zu und sagen, kannst du hier was Gutes tun? Und es gibt ja viele gute Gelegenheiten, sich zu engagieren. Was verbindet dich in besonderer Weise mit unserem gemeinsamen Thema?
Ja, vor allem ist es natürlich José Carreras selbst, der sehr regelmäßig den Samstagabend bei uns zu Hause bestimmt hat, zumindest wenn ich bei meinen Großeltern war. Beide Großmutter, große klassische Musikfans, Carreras-Fans. Mhm. Deshalb war das schon immer etwas, womit ich was anfangen konnte. Und das Thema als solches ist ja nun mal leider eins, was nahezu in allen Familien in irgendeiner Form vorkommt, wenn vielleicht auch nicht als Blutkrebs, aber zumindest in Form leider von Krebs. Und dazu hat am Ende leider fast jeder einen Bezug im Bekanntenkreis oder sogar im Familienkreis. Bei uns ist das auch so.
Möchtest du erzählen von deinem persönlichen Kontakt zum Thema Krebs?
Also meine Oma, wie gesagt, großer Carreras-Fan, ist auch an Krebs letztendlich gestorben. Ich glaube, dass sie das sehr gut findet, wenn sie da von oben zuschaut, was ich da so tue und dass ich das tue. Und wir haben auch in der Familie seit knapp einem Jahr einen Fall von ziemlich schwieriger Leukämie. Und das macht für mich die Aufgabe einmal mehr. Besonders, weil ich genau weiß, dass sie, also meine Cousine, das auch ganz doll verfolgt und das toll findet. Und ich möchte natürlich versuchen, das so gut wie möglich zu machen und viel Geld zu sammeln, weil sie natürlich weiß, wie wichtig diese ganz vielen Bausteine, Forschung und Co. für die Stiftung und das gesamte Geld bei der Gala ist. Ne?
Stefanie, jetzt reden wir mal über die professionelle Seite dieser Geschichte. Jeder oder wir alle, die wir Sportfans sind, kennen dich aus der Sportschau. Wir kennen dich aus Sportübertragungen als Moderatorin. Jetzt aber ist das Umfeld ein anderes. Und jetzt sage ich mal meinen Eindruck von den zwei Malen, die wir miteinander direkt zu tun hatten im Umfeld der Gala. Du bist angstfrei, ne?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, was du für einen Eindruck von mir hast. Wahrscheinlich würden Menschen, die mich sehr gut kennen, sagen, was hast du denn da vermittelt? Die ist doch eigentlich eine totale Schisserin. Also sehr vieles kann mir Angst machen, aber vielleicht ist Angst auch nicht das richtige Wort. Also ich meine jetzt Angst sowas wie, ich finde die Anfangsmusik von Derrick gruselig oder bestimmte Krimis oder Thriller oder so würde ich niemals gucken. Sowas macht mir Angst. Und natürlich machen mir auch gerade momentan in dieser Zeit so viele Diskussionen über Spaltung von Gesellschaft, über mögliche Krankheiten, die mal auf einen zukommen, Klimakatastrophen, was weiß ich. Sowas macht mir auch alles Sorge und Angst. Aber ich bin immer Team Zuversicht und glaube irgendwie dran, dass es gut werden muss. Und ich glaube, was du mit angstfrei meinst, ist, dass ich auf jeden Fall wenig Scheu habe, auf Menschen zuzugehen, Herausforderungen anzunehmen und das eher positiv sehe. Also auch wenn Herausforderungen auf mich warten, so wie diese neue Aufgabe, da dann einfach ranzugehen mit Spaß und mit Freude und das entsprechend auch auszudrücken.
Also ich kann dir sagen, José Carreras und wir alle, wir freuen uns sehr, dass du das machen wirst und freuen uns sehr auf dich. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Und ich bin mir auch ganz sicher, wir werden am Ende sehr glücklich sein über die treuen Spender der José Carreras Stiftung, die uns bisher noch nie im Stich gelassen haben und das auch diesmal nicht tun werden. Wir freuen uns alle sehr auf dich, Stefanie.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf euch erneut, auf diese wunderbare Begegnung und natürlich auf alle und jede und jeden, der da schon regelmäßig oder auch zum ersten Mal, völlig egal, Geld spenden wird und damit wirklich was Gutes und Wichtiges tut.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage.
Mach doch.
Wenn du die freie Auswahl hättest, du darfst jetzt nach den Sternen greifen. Welche Künstlerin oder welchen Künstler würdest du gerne am 14. Dezember in der Gala ansagen? Du kannst wirklich jetzt spinnen.
Ja, ist total klar. Und ist die Antwort, also kommt ganz schnell und prompt vor McCartney.
Oh, da haben wir was gemeinsam. Da haben wir
also
was.
Das wäre so noch mein Lebenstraum. Ich bin total Team Paul und Beatles. Also ich bin jetzt nicht Beatles verrückt aufgewachsen, aber ich habe einen großen Bezug zu der Musik und habe einfach irgendwie eine große Liebe schon immer für Paul McCartney und auch die Geschichte zu seiner Frau. Ich bin der einzige Mann, von dem ein Bild in meiner Wohnung hängt, verrate ich mal so. Ein Porträt von Paul McCartney.
Das ist okay. Also ich kann es nicht versprechen, aber es wäre eine gute Idee.
Ja, also ich finde, da sollte man irgendwie mal ran. Das wäre, stell dir mal vor, was für ein Traumduo, oder?
Ja.
José Carreras
und du.
Paul McCartney.
Ach so,
und
ich dachte jetzt und du.
Zwischendurch mal ich.
Ganz genau.
Nein, aber die beiden musikalisch muss es auch unfassbar sein.
Ja, ich glaube tatsächlich, er war noch nie in der Gala. Ich mache das ja auch nicht jetzt schon so lange wie José, aber pass auf, wir werden uns überraschen lassen, aber wir werden dir ein schönes Umfeld schaffen, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen.
Ja, ich freue mich drauf.
Wir freuen uns auf dich.
Danke dir.
Aus Wissenschaft und Forschung.
Unermüdlich, der Podcast der José Carreras Leukämie-Stiftung. Und wie jedes Mal habe ich auch heute wieder einen Experten in der Leitung, mit dem ich mich über unser Thema unterhalten möchte. Und das ist Dr. Richard Tillmann-Hauch, Onkologe vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Guten Tag, Herr Dr. Hauch.
Hallo.
Bevor wir zu Ihrer aktuellen Arbeit kommen, die José Carreras Leukämie-Stiftung unterstützt mit ihren Spendengeldern junge Wissenschaftler, die im Bereich der Leukämie forschen und Sie sind ein solcher Stipendiat. Wie hat sich das ausgedrückt? Können Sie einmal genau beschreiben, wie das war und was das für Ihren weiteren Weg in diesem Bereich bedeutet hat?
Ja, vielen Dank. Ich habe mir im Studium Gedanken gemacht, wo ich meine Doktorarbeit gerne schreiben oder tätigen wollen würde, habe mir dann eine Doktorarbeit in der Erwachsenenonkologie gesucht und das war eine laborexperimentelle Arbeit. Das heißt, ich habe mir ein Studium, ein Jahr vom Studium freigenommen und damit war auch klar, es wäre gut, wenn das finanziell irgendwie abgesichert ist und zudem man vielleicht auch über eine Förderung noch ein breiteres Netzwerk schaffen kann, sodass ich mich dann auf ein Promotionsstipendium der José Carreras Stiftung Deutschland beworben habe und das dankenswerterweise auch bekommen habe. Und dadurch letztlich die Freiheit hatte, ohne finanziellen Druck forschen zu können. Und wie man heute auch sieht, wo ich wieder mit der José Carreras Stiftung in Verbindung stehe, es eben auch geschafft habe, so einen Einstieg in ein berufliches Fördernetzwerk zu schaffen, was extrem wichtig für heute ist.
Zu dem, was Sie heute machen, kommen wir später noch. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben sich ganz auf das Thema Leukämie und dann bei ganz jungen Patienten konzentriert. Kann man eigentlich Kinder genauso behandeln wie Erwachsene, wenn man zum Beispiel an Strahlentherapie denkt? Vertragen Kinder das besser als ältere Patienten oder geht das erstmal gar nicht?
Prinzipiell nutzen wir die gleichen Werkzeuge in der Kinderonkologie wie in der Erwachsenenonkologie. Das heißt, klassischerweise waren das die Chirurgie, um Tumoren zu entfernen, die Bestrahlung, um solide Tumore zu behandeln und natürlich die Chemotherapie als systemische Option. Bei Kindern ist es aber zum einen so, dass die Verstoffwechselung doch noch anders ist. Das heißt, Kinder können guterweise oder dankenswerterweise teils sehr viel höhere Dosen gerechnet quasi auf das Körpergewicht vertragen als Erwachsene. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber natürlich eine andere Situation. Diese Kinder, die mit 4, 5, 6 oder vielleicht auch 12, 13, 14 ihre Erkrankung bekommen, sollen ja nicht nur geheilt werden, sondern sollen danach auch noch ein möglichst gesundes, normales Leben führen. Das heißt, jegliche Nebenwirkung, die wir setzen, dauert für hoffentlich natürlich sehr viel längere Jahre an, ist dadurch aber natürlich viel kritischer. Das heißt, muss noch stärker minimiert werden, soweit es eben geht.
Wie werden denn, ganz nebenbei, das ist jetzt gar nicht Ihr spezielles Thema als medizinisches Thema, wie werden solche Kinder denn flankierend betreut, also jenseits der medizinischen Behandlung?
Die Versorgung neben dem, ich sage jetzt mal, rein fachmedizinischen Bereich wird immer wichtiger, weil eben auch neben dem Heilungserfolg das immer mehr in den Vordergrund tritt. Das heißt, auf Stationen ist es ja nicht so, dass dann nur die Krankenpfleger und die Ärztinnen und Ärzte rumlaufen. Das fängt bei den Personen an, die bei uns das Essen verteilen, die ganz wichtige Ansprechpartner sein können. Das geht über die Musiktherapeuten, über die psychosoziale Betreuung. Und auch da gibt es während der Therapie und teilweise, was jetzt auch immer mehr ausgebaut wird, auch in der Nachsorge noch Projekte und was auch ausgebaut wird, immer spezifischere Projekte. Das heißt, ein Jugendlicher braucht vielleicht eine andere psychologische Betreuung als ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige, die erkrankt ist.
Jetzt eine ganz praktische Frage, weil ich weiß, die wird immer wieder gestellt. Jetzt wird mein Kind krank und ich habe natürlich zunächst mal keine Ahnung, was es sein könnte. Ich gehe im Zweifelsfall zu einem Arzt. Gibt es denn eigentlich typische Anzeichen für Eltern, das könnte mehr sein als eine Grippe oder eine andere Kinderkrankheit, das könnte hier tatsächlich eine Krebserkrankung sein? Gibt es dafür klassische Anzeichen?
Klassisch im Sinne, dass es das eine Symptom ist, nicht wirklich. Dafür ist auch der Bereich der Kinderonkologie einfach zu groß. Also ein Hirntumor zeigt sich natürlich ganz anders als eine Leukämie. Und dementsprechend sind auch die Anamnesegespräche, das heißt, was die Patienten uns erzählen zum Verlauf, bevor sie bei uns sind, sehr, sehr unterschiedlich. Das kann bei soliden Tumoren teilweise sehr, sehr lange gehen, über Monate. Das ist bei den Leukämien klassischerweise eine relativ kurze Geschichte, über wenige Wochen. Und viele dieser Symptome, die wir sehen, lassen sich eben auch gut mit anderen Erkrankungen am Anfang zusammenbringen. Und wenn jetzt die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen jedes Kind mit einem dieser Symptome quasi sofort ins MRT oder zu uns schicken würden, dann würde das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, das Beste, was passieren kann, sind wachsame Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Bereich, die merken nach einer gewissen Zeit, das verläuft nicht so wie die 99 anderen Fälle, sondern das ist vielleicht der eine aus 100, der eine aus 1000, wo man doch nochmal vielleicht eine erweiterte Bildgebung braucht oder wo es doch nochmal eine andere Untersuchung braucht.
Und es gilt, vermute ich mal, natürlich, je früher erkannt, umso besser.
Im Grunde genommen natürlich ja. Letztlich wissen wir bei den oder bei einigen kinderonkologischen Erkrankungen aber eben auch noch nicht, wie der genaue Entstehungsmechanismus ist, wie früh die überhaupt entstehen. Für einige wissen wir das, für andere eben aber auch nicht, weil wir die Patienten natürlich erst in aller Regel sehen, wenn das schon da ist. Und über die Zeit davor ist es sehr, sehr schwierig, belegbare Tatsachen zu schaffen. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, je früher man etwas weiß, desto früher kann man aktiv werden.
So, und damit zu meiner letzten Frage. Mit Ihren Spendengeldern, liebe Hörer dieses Podcasts Unermüdlich, unterstützen Sie auch die Forschung, wie zum Beispiel die von Herrn Dr. Hauch. Und Sie haben gerade ein solches Projekt auf dem Tisch, das die Forderungskriterien erfüllt. Woran arbeiten Sie genau und wohin geht im Best Case, wir sind mal optimistisch, wohin geht da die Reise?
Das Projekt, was gerade durch die José Carrera Stiftung erneut bei uns in Hamburg gefördert wird, ist ein Projekt, wo wir die Diagnostik von Kindern mit Leukämieerkrankungen hinsichtlich der leukämischen Infiltration des Nervensystems verbessern wollen. Das heißt, Leukämien kennen wir ja als Erkrankung, die sich hauptsächlich im Blut oder im Knochenmark darstellt. Aber diese Zellen wandern natürlich durch den Körper und können sich eben auch im Nervenwasser absetzen. Und wir wissen, dass das zum Beispiel ein Ort ist, an dem die über die Venen gegebene Chemotherapie teilweise schlechter wirkt. Das heißt, Kinder, wo wir Leukämiezellen im Nervenwasser nachweisen, brauchen gegebenenfalls mehr oder stärkere Therapie. Und dafür ist der erste Schritt natürlich eine möglichst gute Diagnostik. Und die ist noch definitiv verbesserungswürdig. Und da setzen wir an, um letztlich über genauere Diagnostik am Ende eine bessere Therapie und dadurch natürlich auch eine bessere Behandlung und bessere Heilungschancen zu erreichen.
Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, die habe ich all Ihren Kollegen gestellt, die ich hier in diesem Podcast sprechen durfte. Und ich weiß, Sie hören sie nicht so wahnsinnig gern, aber das Motto von José Carreras lautet, Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. Ist das absehbar in Sicht?
Ja, Sie sagen schon, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss sehr stark zwischen den einzelnen Kinderkrebserkrankungen unterscheiden. Bei der Leukämie haben wir in der westlichen Welt insgesamt schon einen sehr rasanten Fortschritt gemacht, aber auch wesentlich bei 100%. Und die letzten 10-20% werden sicherlich die schwierigsten sein, um die zu knacken. Ich glaube, es wird leider noch viele Jahre Forschung und viele Jahre Einsatz brauchen. Und was ich nochmal betonen möchte, wichtig ist eben auch nicht nur auf uns zu gucken, sondern letztlich diese Heilung auch wirklich für alle zugänglich zu machen. Das heißt, es ist wunderbar, dass wir in Deutschland gute Heilungsraten erreichen. Das darf aber uns nicht vergessen lassen, dass die Heilungsraten in sozial schwächeren Ländern dieser Welt deutlich darunter liegen. Und auch da dürfen wir die Augen nicht verschließen und müssen hin.
Das ist ein guter Appell. Das war Dr. Tilman Hauch vom Universitätsklinikum UKE in Hamburg. Ich wünsche Ihnen, Herr Dr. Hauch, allen Erfolg dieser Welt für Ihre Arbeit und wir sprechen uns sicherlich bei anderer Gelegenheit noch einmal wieder. Einen schönen Tag.
Vielen herzlichen Dank.
Unermüdlich. Denn Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.
Ja, und wir wollen wieder einmal hören, wie es Patienten geht, beziehungsweise wie es Familien ergangen ist, die plötzlich eine Patientin oder einen Patienten im Haus hatten. Und jetzt bin ich verbunden mit Evelyn Pelker. Hallo Evelyn.
Hallo Viktor.
Evelyn, bei Ihnen war das sicher auch so wie in vielen Fällen, die ich hier in diesem Podcast unermüdlich schon erlebt habe. Man hat sich nie mit Leukämie beschäftigt und auf einmal ist das Thema da. Wie war das bei Ihnen und Ihrer Tochter Naya?
Ja, bei uns war es ganz genauso. Also natürlich hat man schon immer so ein paar Bilder im Kopf gehabt von Kindern, die keine Haare haben. Meistens das so dieses typische Bild, aber man hat sich, ich meine, Naya war damals 3,5. Und Krebs war irgendwie so eine Geschichte vom Opa, von irgendeinem alten Verwandten, aber jetzt nicht bei Kindern und erst recht nicht bei dem eigenen Kind. Also bei uns war es wirklich so Schock des Lebens. Das hat uns einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, im ersten Moment konnten wir es gar nicht realisieren. Dann hat man sich so Stück für Stück irgendwie damit beschäftigt. Es ging dann ja auch alles relativ schnell los. Von daher blieb gar keine Zeit, irgendwie sich groß Gedanken darüber zu machen. Aber irgendwo stand ganz schnell fest, bei mir zumindest, bei meinem Mann war das anders, dass, ja, dass es sich schon um eine sehr schwere Krankheit halt handelt. Und ich habe dann auch schnell recherchiert und habe gesehen, dass es auch eine sehr lange Zeit dauern wird. Also es ist jetzt nicht so ein Monat Krankenhaus ist, sondern schon eine lange Therapie.
Wann genau war das, dass Sie das dann im Krankenhaus sehr schnell erfahren haben? Und wie viel Jahr ist das her?
Das war jetzt im August vor 4 Jahren. Im Sommer war das. Die typischen Anzeichen hat man damals gar nicht gesehen, weil man die einfach gar nicht mit dem Thema Krebs in Verbindung gesetzt hatte. Ne? Also Naya war jetzt nicht irgendwie schwer krank. Sie hatte war ein bisschen müde, ein bisschen schlapper im Sommer. Und das waren alles wirklich so, ja, und sie war auch blass natürlich, ne? Also jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man das ganz klar und deutlich. Aber in dem Moment war es uns überhaupt nicht bewusst und wir sind damals zum Arzt gegangen, weil sie sich dann halt natürlich sie hatte 2 Wochen, war sie wirklich so ein bisschen fiebrig, jetzt auch nicht richtig hoch, aber sie hatte sich dann wegen Ohrenschmerzen beschwert und dann war klar, okay, irgendwas muss sie ja haben, sind wir zum Arzt gegangen und der Kinderarzt, wir hatten damals das große Glück, dass unser Kinderarzt 10 Jahre in der Kinderonkologie war, das wusste ich damals aber auch nicht, sodass er das sofort erkannt hat. Und ja, dann ging es auch direkt los, also dann wurden wir ins Krankenhaus geschickt von ihm sehr geschickt gemacht. Er hatte uns gar nichts von dem Thema Krebs erzählt, sondern hat einfach nur gesagt, wir sollten ins Krankenhaus fahren. Dort müsste sie dann noch mal ein bisschen genauer untersucht werden. Und dort haben dann die Kinderonkologen mit uns direkt gesprochen. Also nachdem dann wirklich bestätigt wurde durch eine Blutentnahme, dass es sich um Leukämie handelt. Mhm. Und dann ging es direkt am nächsten Tag auch schon mit der Chemo los, also mit der Therapie und alles. Also dann.
Jetzt haben Sie so viel von Naya erzählt. Jetzt erstmal, eigentlich wollte ich das am Ende stellen. Wie geht's ihr denn jetzt?
Jetzt geht's ihr sehr gut. Also sie ist jetzt mittlerweile 7, geht schon in die 2. Klasse, macht ihren Sport, trifft ihre Freunde. Also es ist ein ganz fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Ich sage auch immer, ich habe natürlich durch die Krankheit auch mehrere Kinder mit diesem gleichen Schicksal kennenlernen dürfen. Und es sind besondere Kinder. Auch Naya, sie ist ein sehr sensibles Mädchen. Also sie kann sehr feinfühlig, sie kann einfach so Emotionen von den anderen, spürt sie selber auch sehr stark. Und durch die Krankheit ist sie natürlich auch nochmal extrem gereift. Also man könnte sagen, sie ist nicht 7, sondern 10. Aber im Moment geht es ihr wirklich super gut. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Also,
ich finde das ganz toll, wenn ich Ihnen das sagen darf. Wenn ich Sie so höre, dann wundert mich nicht, dass das gut ausgegangen ist, so wie Sie an die Sache herangehen. Ich finde es ganz toll und verneige mich vor Ihnen. Ich möchte aber noch mal eine Frage stellen, trotz alledem. Wie hat das, diese Erfahrung, die Sie da gemacht haben, man bangt um das eigene Kind. Ich habe auch 3 und war Gott sei Dank nie in dieser Situation, habe es aber jetzt hier durch die Stiftung mehrfach kennengelernt. Wie sind Sie damit umgegangen und wie hat Sie diese Situation, dass man sich ja auch damit beschäftigen muss, man könnte sein Kind verlieren, wie hat Sie das verändert?
Es hat uns uns als Familie sehr gestärkt. Es hat unseren Blick auf das Leben verändert. Es hat mir persönlich, ich war damals schon selbstständig, in der Selbstständigkeit hat man immer irgendwie Zweifel, ob das jetzt so das Richtige ist, aber bei mir hat es dann nochmal Klick gemacht und gesagt, okay, da gebe ich nochmal 1000%, weil ich einfach nur Zeit mit meiner Familie, meinen Kindern verbringen möchte. Dieser Gedanke, ich könnte sie verlieren, kam auf am Anfang öfter als dann während der Therapie, also während so mit den Monaten, die dann vergangen sind. Der wurde dann aber auch ganz schnell von uns beiden verdrängt und ich habe da ganz viel mit positiven Gedanken einfach rangegangen und habe gesagt, nein, es wird nicht schlecht ausgehen. Und jeder, der mir gesagt hat, ja, was ist, wenn sie zu den 10% gehört, das waren irgendwie 10 oder 5%, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich immer gesagt, nein, sie wird nicht zu diesen 5% gehören, sondern sie wird es schaffen. Und das Leben an sich schätzen wir im Moment, schätzen wir seitdem einfach noch mehr und versuchen auch so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen, sind dankbar für jede Momente, immer wenn es schwierige Phasen gibt. Es gibt als Eltern immer schwierige Phasen, also auch uns nerven unsere Kinder manchmal.
Ehrlich?
Aber, ja, natürlich. Also das nimmt dann auch ab. Also irgendwann nach 4 Jahren denkt man sich, ach naja, das ist aber auch wieder nervig. Aber da versucht man sich dann immer wieder bewusst zu machen, hey, wenigstens ist sie hier. Und man ist dann sogar fast auch für diese schwierigen Phasen dankbar, dass man sie erleben darf.
Und es gibt ein zweites Kind. Was sagen denn die Ärzte, ob es da eine Gefährdung gibt? Beziehungsweise eine Frage, die mich sehr interessiert. Es ist ja dann so, dass dem einen Kind sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wie balanciert man das dann aus, wenn irgendwann ein zweites kommt?
Ja, es gibt sogar ein zweites und ein drittes Kind.
Oh.
Beide wurden uns irgendwie geschickt. Also das zweite Kind, ich war ja damals schwanger, als die Diagnose gestellt worden ist. Das heißt, wir hatten das große Glück, dass wir uns da nicht aufteilen mussten. Das habe ich dann im Nachhinein wurde mir noch viel deutlicher bewusst, weil wir einfach wirklich beide Elternteile komplett mit ihr im Krankenhaus sein durften und wir mussten uns, ich stand nie in dieser Situation, doch am Ende, ganz am Ende, da fing dann auch schon die Corona-Pandemie los. Da mussten wir uns einmal aufteilen und das war für mich wirklich schrecklich, dieser Moment. Mhm. Aber davor hatten wir das Glück, dass wir es nicht tun mussten. Das heißt, wirklich viel mehr Aufmerksamkeit hat sie gar nicht bekommen als die anderen Kinder, weil sie noch nicht auf der Welt waren. Und danach, als Baby, als Neugeborenes, da ja, verlangen die eine trotzdem schon sehr viel. Von daher hatten wir dieses Problem eigentlich nie.
Großartig. Ich bin überzeugt, nachdem ich jetzt nur Sie kennengelernt habe, Sie sind eine ganz, ganz tolle Familie. Und ich finde das großartig, wie Sie damit umgegangen sind und wie Sie heute damit umgehen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Glück der Welt und ganz, ganz viel Gesundheit.
Vielen lieben Dank.
José Carreras Leukämie Stiftung Spendenaktionen.
Hier ist unermüdlich der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung. Und wie regelmäßig wollen wir auch heute wieder all den wunderbaren Menschen danken, die der José Carreras Stiftung selbstlos zur Seite stehen und dafür ein ums andere Mal Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, Geld zu sammeln für den guten Zweck. Und jetzt ist Nina Keller am Telefon. Nina!
Hallo.
Hallo, Nina. Also, Nina, du warst aktiv. Und wir haben uns vorher geeinigt, dass wir beide uns duzen. Also nicht, dass ja ist der Worms, der duzt ja einfach jeden. Also, Nina, erzähl doch erstmal, was ihr gemacht habt.
Genau, also wir haben eine Benefizveranstaltung veranstaltet am 18.06. im Heumöderntal Treuchtlingen. Und das Ganze war eben ein Mountainbike-Rennen. Und die Veranstaltung lief eben unter dem Namen Cancer Sucks Riding Rocks.
Cancer Sucks. Ja,
genau.
Sehr schön, ja. Ja.
Und da haben wir eben ja mit ganz vielen Mountainbike-Begeisterten ja ein Spaßrennen veranstaltet, wo es eben für klein und groß ganz viel geboten war.
Sowas ist das eine, sich sowas vorzunehmen. Und du hast das mit deinem Freund Lukas zusammen gemacht. Genau. Wie viel Arbeit war das denn dann?
Um ehrlich zu sein, sehr viel.
Dachte ich mir.
Also, das war das erste Mal, dass wir die Veranstaltung ins Leben gerufen haben. Und wir sind beide noch Studenten. Und ich schreibe auch gerade noch Bachelorarbeit und wir beide hatten noch Prüfungsphase. Dementsprechend war das schon sehr viel, was wir da zu tun hatten. Aber ja, es hat durchweg echt viel Spaß gemacht, das Ganze zu organisieren, auch wenn es schon mit viel Aufwand verbunden ist.
So, und jetzt lassen wir Lukas mal zu Wort kommen. Und Lukas, der dabei war, der das Ganze mit dir organisiert hat. Lukas, erzähl du uns doch mal, was dann dort los war. Was ist dort dann passiert?
Ja, also in der Früh sind auf jeden Fall die ganzen Teilnehmer zu uns gekommen. Wir hatten da einen Anmeldestand aufgebaut und dort haben sich erstmal die Teilnehmer ihre Startnummern eben geholt. Und nachdem das erledigt war, hatten sie noch ein bisschen Zeit auf den beiden Strecken. Es war zum einen der Dual-Slalom, wo man eben ja nebeneinander auf zwei Spuren auf einer Wiese einfach Kurven fährt. Und einmal das Chainless-Race, wo man auf einem Trail dann später im Verlauf des Renntages ohne Kette, wie der Name schon sagt, auf Zeit bergab fährt, die Möglichkeit zu trainieren. Es war von 9 bis um 11 Uhr. Und in diesen 2 Stunden ja, hatten wir eben das freie Training. Und ab 11 Uhr ging es dann so richtig los. Da haben wir dann die Teilnehmer eben in 2 Gruppen geteilt. Mhm. Und die sind dann eben auf den beiden Strecken die Rennläufe durchgefahren. Bis um 15 Uhr circa. Ich tatsächlich war für die Zeitnahme zuständig. Und habe dementsprechend von der eigentlichen Veranstaltung relativ wenig wahrnehmen können, weil ich in dem Prozess der Zeitnahme einfach so involviert war und das so mein Ding dabei war. Und dementsprechend habe ich vom Feeling her und von wie so ja, das Event abgelaufen ist, leider persönlich relativ wenig. Ja.
Das ist immer so, wenn man sowas organisiert, man hat am wenigsten davon.
Ja, aber die Resonanz war dann dementsprechend umso besser und das hat mich gefreut, dass dann später Leute auf mich zugekommen sind und meinen, dass es ein gutes Event war. Dementsprechend habe ich dann doch Feedback bekommen, auch wenn ich selber gar nicht so viel miterlebt habe.
Großartig. Nina, jetzt mal die Frage nochmal an dich oder an euch beide. Es gibt ja viele, viele Dinge, für die man sich engagieren kann, viele gute Zwecke, die auch dringend Geld benötigen. Was war bei euch der Grund, dass ihr gesagt habt, nee, wir machen das für die José Carreras Leukämie Stiftung?
Also meine Mama veranstaltet schon seit sehr, sehr vielen Jahren immer einen Aerobic-Marathon, auch zugunsten der José Carreras Leukämie-Stiftung. Und ich bin praktisch eigentlich mit der dieser Veranstaltung aufgewachsen. Und dadurch ist in erster Linie auf jeden Fall meine Mama eben ja eine große Inspiration gewesen für die Veranstaltung. Und wir waren dann auch letztes Jahr wieder bei der Gala eingeladen und ja, dadurch, dass die ja immer sehr emotional ist und sehr rührend ist, hat das Ganze uns dann auch einfach nochmal bewegt, ja auch etwas für die Stiftung zu tun und eben auch so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen.
Ich glaube tatsächlich, das war sogar auf der Heimfahrt schon und du hast es zwar früher ausgesprochen als ich, aber ich hatte auch schon die Idee gehabt, so ja, eigentlich könnten wir das ja auch machen mit unserem Sport und dann warst du halt die erste Person von uns beiden, die es dann angesprochen hat und hat gemeint, hey, eigentlich können wir das ja auch machen. Und dann war eigentlich schon die Idee geboren, direkt an dem Abend, wo wir an der Gala waren oder am Tag drauf, als wir heimgefahren sind.
Genau.
Ja, also ich finde, halt, ja, erzähl, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Wir wollten halt auch einfach was, ja, was für Groß und Kleines, und deswegen gab es eben auch noch Kids-Ausfahrten und ein Laufradrennen, damit man einfach so, ja, jede Altersspanne praktisch in das Ganze involviert und da einfach auf die Krankheit einfach aufmerksam macht.
Ich finde das ganz, ganz große Klasse. Ihr seid echte junge Vorbilder. Aber jetzt natürlich die Frage, was kam denn da dann am Ende zusammen?
Also wir haben über 5.600 Euro, also knapp 5.700 waren es insgesamt, eingenommen.
Und ihr macht das weiter?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ihr seid, deine Mutter hatte ich ja auch schon, ihr seid wirklich eine ganz tolle Familie und ihr seid echte Vorbilder. Und im Namen der José Carreras Leukämie Stiftung möchte ich euch gern Danke sagen. Ganz, ganz große Klasse.
Dankeschön.
José Carreras Leukämie Stiftung intern.
Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung. Und ich habe eine Gästin und die ist jedes Mal dabei. Es ist Frau Dr. Ulrike Cerini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie Stiftung. Guten Tag.
Auch von meiner Seite einen schönen guten Tag.
Heute wollen wir über etwas reden, was wir auch in diesem Podcast an anderer Stelle noch streifen, nämlich die Frage der Stipendien. Stipendien, das ist für mich zunächst mal ganz blöd gefragt. Da werden junge Menschen unterstützt, dass sie eine tolle Ausbildung bekommen. Und das tut die José Carreras Leukämie Stiftung mit jungen Wissenschaftlern, die sich dem Thema Leukämie widmen. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir haben aktuell zwei Stipendienprogramme laufen. Das sind einmal die Promotionsstipendien. Da bezahlen wir klassisch den Lebensunterhalt für Studenten, damit sie ein Jahr lang Gelegenheit haben, sich nur auf ihre Promotion, ihre Doktorarbeit vorzubereiten und die tatsächlich durchzuführen. Und dann haben wir noch, das ist vom Volumen wesentlich größer, die sogenannten Forschungsstipendien. Das richtet sich an junge Postdocs, also junge Ärzte, die bereits promoviert sind, als Assistenzärzte arbeiten, aber eben nach wie vor forschen. Denen geben wir mit diesen sogenannten Forschungsstipendien die Möglichkeit, dass sie 3 Jahre sich komplett auf die Forschung konzentrieren, da wir in diesen 3 Jahren ihr Gehalt bezahlen.
Da ist jetzt mal die Frage. Jetzt denke ich mir, das hört vielleicht jemand und der davon noch gar nichts wusste. Jetzt meldet er sich bei der José Carreras Leukämie Stiftung. Und da gibt es einen Kreis von Experten, die dann entscheiden, dieser Stipendiat ist förderungswürdig oder der widmet sich in besonderer Weise der Zukunft und der wird jetzt unterstützt. Können Sie was zu diesem Kreis sagen?
Ja, das ist unser sogenannter wissenschaftlicher Beirat. Wir in der Geschäftsstelle sind ja keine Leukämie-Experten, sondern wir machen hier die Administration. Und damit aber sozusagen die Anträge korrekt evaluiert werden können, haben wir einen sogenannten wissenschaftlichen Beirat. Das sind die Top-Hämato-Onkologen aus Deutschland, bedeutet Klinikdirektoren von deutschen Unikliniken. Und in diese Runde geben wir diese Anträge. Die schauen sich das an, bewerten das. Und dann wird in Sitzungen beschlossen, welcher Antrag tatsächlich gefördert wird und welcher nicht.
Also wenn es jetzt einen jungen angehenden Experten geben sollte, der das zum ersten Mal hört, das heißt, der kann sich in München an die José Carreras Leukämie Stiftung wenden.
Genau, der kann sich an uns wenden. Der geht am besten auf unsere Homepage, weil da sind genau die Richtlinien dargestellt, wie man sich bei uns bewirbt. Wichtig ist, dass all diese Programme auch unterschiedliche Daten haben, zu denen man sich bewerben muss, weil man muss sich das ja so vorstellen, dass wir nicht jede Woche einen Antrag evaluieren können, sondern zum Beispiel zum 31. Oktober können die Forschungs- und Infrastrukturprojekte beantragt werden und dann werden die in einer großen Runde bewertet und dann beschlossen.
Und jetzt, liebe Frau Dr. Cerini, gehen Sie noch einen ganz neuen Weg. Erzählen Sie.
Ja, wir werden jetzt ein weiteres Programm auflegen. Das nennt sich Clinician Scientist. Es hat folgenden Hintergrund. Wir haben festgestellt, dass diese Ärzte, die sich für die Forschungsstipendien bewerben, oftmals das Problem haben, dass sie bereits unbefristete Assistenzarztverträge haben, diese natürlich zum einen ungern hergeben und zum anderen werden sie auch dringendst in den Kliniken einfach als Ärzte am Patienten gebraucht. Insofern wollten wir das diesen jungen Ärzten ermöglichen, dass sie weiterhin am Patienten tätig sind und werden nun eine, sage ich mal, halbe-halbe Lösung machen. Man kann weiter Assistenzarzt sein, ganz normal im Krankenhaus arbeiten und die anderen 50% seiner Arbeitskraft widmet man sich seinem Forschungsprojekt und das wird dann von uns für mindestens 3 Jahre unterstützt.
Frau Dr. Sirini, wir sind nur noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Wir sind in der Vorbereitung der Gala am 14. Dezember. Das heißt auch, José Carreras kommt jetzt wieder nach Deutschland und geht Patienten besuchen. Ich glaube, ihr wart auch schon unterwegs, ne?
Wir waren auch schon unterwegs. Wir haben auch schon mit dem Herrn Carreras 2 Patientenfilme für die Gala gedreht. Das, denke ich, werden sehr emotionale und interessante Geschichten. Und ja, wir freuen uns alle schon, dass es wieder losgeht mit unserer Gala. Und wie gehabt, werden wir im Dezember live dabei sein.
Und das, wir haben es heute in unserer kleinen Sendung, in unserem kleinen Podcast schon erfahren, dann wieder mit Sven Lorich, mit einer neuen Partnerin, nämlich Stefanie Müller-Spira. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, ganz besonders.
Ja, da freuen wir uns sehr, dass die Stefanie Müller-Spira erneut als Moderatorin zu uns zurückkehrt. Und ich glaube, das wird eine sehr schöne und lebendige Moderation werden.
Am 14. Dezember. Ulrike, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Das war sie, unsere neue Folge Unermüdlich. Wenn Sie sich noch umfassender informieren wollen, dann gehen Sie einfach auf die Website der José Carreras Leukämie-Stiftung, carreras-stiftung.de, carreras-stiftung.de. Dort informieren wir Sie über unsere Arbeit, wir informieren Sie, wie Sie spenden können und was mit Ihren Spenden geschieht. Wir sagen Ihnen alle, das ganze Team der José Carreras Stiftung, danke für Ihre großherzige Hilfe, für Ihre Solidarität mit den an Leukämie erkrankten Menschen und fürs Hören dieses Podcasts Unermüdlich. Das letzte Wort hat auch heute wieder unser Stifter José Carreras.
Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem.
Die José Carreras Leukämie-Stiftung freut sich über Ihre Spende. Die Kontonummer und andere Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Website www.carreras-stiftung.de. Thank you.